Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Es ist wieder Urlaubszeit unter Kopfhörern, wie immer, wenn Sie den Studiosus-Podcast hören. Zumindest bringen wir Ihnen hier das Urlaubsgefühl in den Bauch und in den Kopf. Ja. Und vor allem möchten wir, dass Sie die Menschen, die Sie auf Ihrer Reise begleiten werden, näher kennenlernen. Das sind Reiseprofis mit jahrelanger Studiosus-Erfahrung, Reiseleiter, Reiseleiterinnen, die eine Verbindung haben zu den Menschen dort in den Metropolen, die vielleicht selber dort zu Hause waren, die eine Zeit lang da gelebt haben oder die Region so sehr lieben, dass sie ständig da sind und sich allerbestens auskennen. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist und selber bin ich auch immer dankbar, wenn ich auf meinen Reisen jemanden an meiner Seite habe, der sich auskennt in Sachen Kultur und Geschichte. Ja, und bei meinem Gesprächspartner heute ist genau das der Fall. Ich freue mich, dass er bei mir ist, Christian Krug. Christian, als ich zum ersten Mal gehört habe, wo du überall unterwegs bist, habe ich mich direkt gefragt, ob du auch ein Zuhause hast, aber das hast du, oder? Schön, dass du da bist zunächst nochmal.
Ja, schön. Vielen Dank, René. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, ich habe selbstverständlich ein Zuhause, das ist die große Welt, aber ich habe auch einen festen Wohnsitz durchaus in München und bin aber auch mit dem Herzen noch Augsburg sehr verbunden, weil ich dort aufgewachsen bin, geboren bin, studiert habe und daher dort immer noch auch sehr enge Beziehungen habe.
Erzähl uns so ein bisschen aus deiner Vergangenheit. Ich weiß von dir, du bist sattelfest mit Blick auf mittelalterliche Geschichte, denn unter anderem das hast du studiert.
Ja, ich habe mittelalterliche Geschichte studiert im Hauptfach, Magister Artium, wie das so schön hochtrabend heißt, war der Abschluss und habe als Nebenfach Indogermanistik studiert, heißt also indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaften. Und da ist die Hauptsprache, die Indogermanistik braucht, ist Sanskrit. Sanskrit, altindisch, also letztlich die Sprache, aus der alle heutigen nordindischen Sprachen herkommen, abstammen. Ein bisschen vergleichbar mit dem Latein bei den romanischen Sprachen. Und das war auch mein erster direkter Kontakt zum indischen Subkontinent, als ich da Sanskrit gelernt habe.
Der Podcast mit dir heute führt uns in die Stadt Kolkata, auch noch bekannt als Kalkutta. Und dass du auch Reiseexperte für Indien bist, das hat eine ganz spannende Vorgeschichte. Das erste Mal, als du da warst, warst du noch junger Bursche in Indien, damals noch mit dem Rucksack unterwegs. Wie ging es dann für dich weiter?
Ja, genau. Das war so diese klassischen Touren am Anfang. Ich war vorher viel in Israel gewesen mit dem Rucksack in der Türkei und hatte so einen gewissen, ich nenne es mal Schweinehund, den ich überwinden musste, um nach Indien zu fahren. Ich hatte vor Indien einen großen Respekt, wusste aber, da muss ich hin. Das fasziniert mich irgendwie. Da muss was Besonderes sein. Ich muss da mal hin. Und dann hat es schon ein bisschen gedauert, bis ich dann das erste Mal nach Indien geflogen bin. Tatsächlich war auch die erste Station Kolkata. Und naja, kurzer Rede, langer Sinn. Es ging mir dann doch relativ schnell so, wie es vielen geht. Bei Indien scheiden sich oft die Geister. Sprich, viele sagen einmal und nie wieder. Es ist gut, dass ich es gesehen habe, brauche es aber nicht mehr. Und viele andere sagen, I'm addicted. Ich brauche es immer wieder. Ja. Ich bin geradezu süchtig danach. Und mir ging es so. Ich war 96 das erste Mal dort und seitdem jedes Jahr. Und seitdem ich Gott sei Dank Reiseleiter bin, auch mehrmals im Jahr. Ich war dann sehr intensiv, immer wieder mit dem Rucksack unterwegs. Ich war dann auch in Kolkata ein zweites Mal, wo ich nur in Kolkata war. Sprich, ich habe dort dann 6 Wochen gewohnt, habe im Sterbehaus von Mutter Teresa gewohnt. Ich habe sie auch noch live erlebt und zweimal getroffen, natürlich so eher kurz. Ich war auch bei ihrer Beisetzung in Kolkata. Sie ist ein halbes Jahr dann später gestorben. Und dann immer wieder mit dem Rucksack Nordindien, Südindien, einmal quer, dort rauf und runter. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, nein, das war es noch nicht. Ich möchte Indien noch intensiver, noch genauer, noch tiefer, noch weiter unten kennenlernen. Gandhi hat auch gesagt, dass die wahre Seele Indiens in den Dörfern zu Hause ist. Und die Dörfer, die erreicht man mitunter tatsächlich nur zu Fuß. Also da fährt kein Zug hin, da fährt auch kein Bus hin, im Zweifelsfall nicht mehr ein Jeep. Sprich, man muss hinlaufen. Ja. Und so kam dann die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich laufe einfach durch Indien durch.
Ich merke schon, du hältst so ein bisschen mit den Zahlen hinterm Berg. Erzähl's uns einfach, wie viel Kilometer warst du unterwegs zu Fuß?
Ja, ich war 5 Monate zu Fuß unterwegs mit dem Rucksack und es waren am Ende dann 1700 Kilometer, die ich zu Fuß gewandert bin, an der Küste entlang, an der Westküste von Karnataka bis Mumbai, dann an einem sehr heiligen Fluss, der Narmada, die ist in Zentralindien und schließlich dann an den Quellflüssen der Ganga im Himalaya hinauf bis zur Quelle, der Hauptquelle der Ganga. Ich sag das sehr, sehr betont übrigens, die Ganga. Das erkläre ich auch auf allen Reisen, dass es der Ganges ist. Das ist im Deutschen so und ich weiß es nicht wieso, aber in Indien ist das Mutter Ganga. Ja, und deswegen habe ich mir das auch angewohnt, dass es die Ganga ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen, warum das ein Mann sein soll. Das ist ja grauenvoll, die Vorstellung. Ja. Also es ist Mutter Ganga. Und das Ende dieser Wanderung war dann die Quelle, die Hauptquelle. Und über diese 5 Monate habe ich dann ein Buch geschrieben, auf heiligen Spuren, 1700 Kilometer zu Fuß durch Indien. Und ich kann sagen, dass ich denke, dieses Buch dann die Eintrittskarte bei Studiosus gewesen ist.
Christian, erstmal vorweg, du hast es gerade schon angeschnitten. Was sagst du den Menschen, die meinen, Indien bereist man besser nicht ohne kleine Hausapotheke?
Denen sage ich, dass das nicht falsch ist, wenn man eine kleine Hausapotheke dabei hat, griffbereit hat. Nichtsdestotrotz kann ich auch im zweiten Satz dazu sagen, dass ich in der Regel, wenn Not am Mann ist und Not an der Frau ist, im Zweifelsfall innerhalb von einer halben Stunde eine Apotheke finde, wo es letztlich wahrscheinlich alles gibt, was man braucht. Tatsächlich ist Indien ein Land, das natürlich schon eine gewisse Vorbereitung bedarf. Man geht vielleicht mal ganz kurz zum Hausarzt, zur Hausärztin und hält mit denen eine kurze Rücksprache. Tatsächlich ist es so, dass keine Impfung jetzt wirklich vorgeschrieben ist, also zwingend vorgeschrieben ist. Es gibt bestimmte Dinge, die empfehlenswert sind, wobei ich aber kein Arzt bin und da jetzt auch nicht ins Detail gehen möchte. Aber an sich ist Indien ein in vielerlei Hinsicht sehr, sehr sicheres Reiseland. Wir sind in Indien in wunderbaren Hotels untergebracht mit hervorragendem Essen. Und wenn es mal nichts so gibt, dann gibt es halt was von der Straße. Aber dafür ist ja der Reiseleiter da, der kennt sich ja aus. Und ich weiß auch, wo ich im Zweifelsfall mal ein paar Samosa oder ein paar Bondas oder so am Straßenrand kaufen kann. Denn ich weiß und sehe es, das ist frisch gekocht. Und wenn das frisch gekocht ist, frisch zubereitet ist, ja, was soll denn dann bitte sein?
Ja.
Außer, dass es vielleicht ein bisschen scharf ist. Aber es ist auf jeden Fall wunderbar. Ja.
Wann ist eigentlich die beste Gelegenheit, die Stadt zu bereisen oder die Region zu bereisen?
Da würde ich auf jeden Fall sagen, es sind die Wintermonate. Ah, ja. Ab November, Dezember bis März, dann wird es schon recht warm. Ich möchte natürlich betonen, dass in dieser Region Millionen und Abermillionen von Menschen leben, die dort immer leben. Heißt, man kann dort immer auch leben und sein. Klar, dass die klimatischen Bedingungen für uns jetzt, die wir so westeuropäische, deutsche, mitteleuropäische Klimazonen gewohnt sind, vielleicht bei 96-98% Luftfeuchtigkeit und 34 Grad Lufttemperatur, dann vielleicht der eine oder andere so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen. Und wenn dann natürlich noch 1000 Millimeter Regen fallen in 2 Monaten, dann ist das vielleicht für den einen oder die andere ungewohnt. Heißt, Mai sehr heiß, Juni sehr heiß, Juli sehr nass, August sehr, sehr nass. Schön wird's dann im Oktober, November und dann vor allem Dezember, Januar, Februar, März. Das sind die besten Monate.
Gut, dann klingel ich dann bei dir an. Der Blick auf die Menschen, du hast es gerade mal angerissen, ist super spannend. Es sind Millionen Menschen, die dort in der Region leben. Und es ist schon geschichtsbedingt eine wahnsinnig bunte Stadt, Kolkata. Und das auch nicht erst seit gestern. Woher kommen die Menschen, die in der Region leben?
Also Kolkata ist an sich jetzt für indische Verhältnisse eine relativ junge Stadt. Ja, es gibt Städte in Indien, wo wir nicht wissen, wie alt sie sind. Varanasi, vielleicht 3000 Jahre alt. Delhi, die Ursprünge von Delhi sind sicherlich auch bis 3000 Jahre alt vielleicht. Da in dem Vergleich ist Kolkata an sich eine relativ junge Stadt. Aber es ging dann ganz, ganz schnell bergauf, was die Einwohnerzahlen anbelangt. Das hängt zusammen mit den Kolonialmächten oder den Kolonisten, die aus Europa gekommen sind. Und das hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass gerade an diesem Mündungsarm des Hugli, ja, das ist ein hervorragender, fantastischer Naturhafen, denn mit der Flut fahren die Schiffe einfach rein,
ja,
und mit der Ebbe fahren sie einfach wieder raus. Ja, obwohl das Meer 100 Kilometer noch entfernt liegt. Das ist super. Ne? Und eben gerade Segelschiffe zur Zeit, als es halt noch nicht Motorschiffe gab, war das ganz, ganz besonders toll. Und deswegen sind da, und das überrascht jetzt vielleicht nicht nur die Engländer hingekommen, denn dort waren sogar die Franzosen, dort waren übrigens auch die Dänen, die Portugiesen und sogar die Deutschen hatten dort mal eine kleine Kolonie. Das ist mal das eine. Dann haben sie ja letztlich die, wir wollen nicht zu viel Geschichte machen, aber die Engländer durchgesetzt, haben dann Kolkata zu ihrer Hauptstadt, wenn man so will,
gemacht. Später wurde es dann Delhi. Aber auf jeden Fall war es die Hauptstadt. So, und jetzt kommen noch aus allen Teilen, ja, ich möchte nicht sagen nur Asien, sondern letztlich fast der ganzen Welt, Menschen dort in diese ja zu dem Zeitpunkt dann zweitgrößte Stadt des British Empire. Kolkata war annähernd genauso groß wie London. Und ich glaube, man kann behaupten, Kolkata war die erste globale Stadt, kosmopolitische Stadt.
Ja. Ja,
New York, Dubai, die sind alle viel, viel jünger. Kolkata, da waren schon im 17., im 18. Jahrhundert waren Persen, Armenier, also ganz abgesehen natürlich von den vielen, vielen Bengali, aber dann waren noch Marwaris aus Rajasthan und Jains und Händler, selbst aus dem malaiischen Gebiet, aus China. Es gab in Kolkata, gibt heute noch eine kleine chinesische Community und. Ein unwahrscheinlich buntes Völkergemisch, die Engländer natürlich auch noch dazu, ja. Die Mischlinge zwischen die Indo-Anglican People. Also es ist ein ganz, ganz buntes Volk und das hat bis heute so seine Qualität, glaube ich. Das kann man heute noch in Kolkata spüren.
Unfassbar. Also ich kann mir vorstellen, diese Stadt steht ja auch dann unter dem Einfluss sämtlicher Kulturen dieser Welt. Mhm. Kann man die Einheimischen in Kalkutta bzw. Kolkata trotzdem beschreiben? Gibt es Wesensmerkmale, die dir als jemand, der oft und lange dort war, aufgefallen sind, die du hier vielleicht erklären kannst?
Ja, also ich empfinde es schon so, und das ist nicht nur ein Klischee. Manchmal bergen ja Klischees schon die einen oder anderen Wahrheiten und das ist nicht ein Klischee, dass man in Indien sagt, Kolkata sei die intellektuelle Hauptstadt, ja. die Stadt der Wissenschaft und der Künste im Vergleich zu Delhi. Delhi ist die politische Hauptstadt. Klar, es ist die Hauptstadt Indiens, dort sitzt das Parlament und der Präsident bzw. zurzeit die Präsidentin. In Mumbai ist das Geld zu Hause, Mumbai ist die Wirtschaftsmetropole, dort ist die Börse in Mumbai und natürlich der Bollywood-Film. Und in Kolkata war und ist, sagen wir mal, der Intellekt zu Hause. Aus Kolkata stammt Rabindranath Tagore. Er war der erste Literatur-Nobelpreisträger Asiens. Wir haben dort einen Physik-Nobelpreisträger. Zig Schriftsteller, Maler, Künstler. Satyajit Ray, einer der berühmtesten indischen Regisseure für den ernsthaften Film, also nicht den Bollywood-Film, den ich übrigens sehr schätze, aber der eben ja mehr die Unterhaltung bedient. Also das sind schon Beispiele, die darauf hindeuten, diese Stadt ist anders. Es gibt sehr viele Theater in Kalkutta. Es gibt sehr viele Kinos, die nicht nur eben Bollywood zeigen. Lesungen, Lyrikwettbewerbe etc. pp. Also ja, der Geist, der Intellekt, die Kunst, die ist in Kolkata schon wirklich zu Hause.
Geht ihm auch eine gewisse Neugierde voraus von den Menschen, die dort leben? Würdest du das unterschreiben, dass die nachfragen?
Das würde ich unterschreiben, in der Tat und sogar am eigenen Leibe erlebt, denn tatsächlich ist es mir nicht nur einmal passiert, sondern mehrere Male in Kolkata, dass Menschen mich gefragt haben, du, wie war denn das eigentlich mit der deutschen Wiedervereinigung, als sie gehört haben, wow, wo ich herkomme. Ja, es ist eine klassische Frage, Einsteigerfrage in Indien ist ja, where are you from? I'm from Germany. Ah, you are from Germany. Und in Kolkata kam dann sehr gerne und sehr häufig die Anfrage, ach, you are from Germany. Oh, from West or East? Wollten dann gleich mal wissen, wo kam ich denn her? Also allein schon das Bewusstsein, dass es da zwei Deutschlands gab.
Ja. Ja.
Und die jetzt zusammengekommen sind. Das war etwas, was oft für Gespräche gesorgt hat. Warum? Naja, weil die Bengalen und das Volk der Bengalen ein geteiltes Volk ist. Ja. Es ist ein Kulturkreis, eine Sprache, eine Schrift, aber zwei Länder. Westbengalen mit einer großen Hindu-Mehrheit, Ostbengalen, wenn ich so will, was ist gleich Bangladesch, mit einer größtenteils muslimischen Bevölkerung. Aber alle sind sie Bengalen.
Ja, da bin ich jetzt mal gespannt auf das, was man dort erlebt haben muss, gesehen haben muss in Kolkata, den Maidan sicherlich zuallererst.
Der Maidan, an dem kommt man gar nicht vorbei, weil es einer der größten Stadtparks der Welt ist. Der Maidan ist von der Fläche her größer als der sehr bekannte Central Park in New York. Mhm. Der Maidan liegt mitten in der Stadt, also eine große, große, riesige Grünfläche, da gehen so 2, 3, 4 Straßen schon durch. Aber es ist einfach mittendrin eine große Grünfläche, die auch sehr intensiv genutzt genutzt wird.
Ach, wie schön.
Gerade am Wochenende ist da unglaublich viel los. Familien kommen dorthin mit ihren Kindern, die dann Drachen steigen lassen, und woanders gibt's dann die Seiltänzerin und irgendwo verkauft jemand Secondhand-Gebisse und an der dritten Stelle wird dann Cricket gespielt und. Das ist ganz, ganz eine tolle, relaxte Atmosphäre dort. Es gibt dann ein riesiges Cricketstadion, was so am Nordwestende des Maidan steht. Es gibt große, tolle Bauwerke innen drin und die gehören natürlich dazu, dass man sie sich anschaut. Das gewaltige Victoria Memorial, das wurde errichtet, einfach, das ist eine Gedenkstätte für Queen Victoria aus weißem Marmor. Da haben die Engländer so ein bisschen versucht, ein wenig Taj Mahal nachzumachen. Mhm. Direkt nicht weit vom Victoria Memorial entfernt steht dann die St. Paul's Cathedral. Da steht man davor und denkt sich, ja hoppla, wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich jetzt in England oder bin ich jetzt in Indien? Das ist eine neogotische Kirche par excellence. Das ist schon mal allein nur das, was man im Maidan sieht und erleben kann.
Ich weiß, du kommst so richtig ins Schwärmen, wenn es um den Blumenmarkt geht. Ja? Also du hast von den Farben mir erzählt, von den Düften dort, von diesem Reichtum an bunten Blumen, die man dort erlebt. Versuch uns das so ein bisschen zu beschreiben.
Ja, der Blumenmarkt in Kolkata, der ist schon wirklich absolut einzigartig. Wobei ich dazu sagen muss, dass viele indische Städte einen Blumenmarkt haben. Denn das ist etwas, was für gerade die Hindus sehr, sehr wichtig ist, ja, dass man Blumen kauft. Und zwar, das müssen wir ganz ausdrücklich jetzt betonen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da werden keine Blumensträuße verkauft, wie wir es kennen vom Blumenladen, sondern es gibt Meterware oder nach Gewicht.
Ach.
Sprich, nach Meterware, nämlich, dass die Blumen aufgefädelt sind auf dünne Schnüre.
Mhm.
Nur die Blüten. Die sind einfach aufgenäht.
Ja.
Ne? Und dann kauft man einfach 2 Meter Blumen.
Also was kaufe ich da, wenn ich der Dame des Herzens eine Freude mache? Komme ich da mit 2 Meter Blumen richtig gut an? Das funktioniert dann.
So ist es. Wobei also in der Regel man dort nicht Blumen für die Dame seines Herzens kauft.
Nicht?
Sondern ja, wenn das eine Göttin ist, dann vielleicht schon. Wenn du eine Göttinnenstatue zu Hause stehen hast oder einen Gott. Also natürlich, die Menschen in Indien kaufen sehr, sehr gerne Blumen, um damit zu Hause ihren, ich komme aus Bayern, ich nenne es jetzt Herrgottswinkel, zu schmücken. Ja, also sprich ihre Götterstatue,
ja,
ja, die sie natürlich zu Hause stehen haben. Oder sie kaufen Blumen, um sie mit in den Tempel zu bringen und einer Gottheit darzubringen. Oder Damen kaufen sich ein paar Blümchen, um sie hinten ins Haar zu binden, in den Dutt, mhm, sich damit zu schmücken. Oder dass man einfach zu Hause es ganz schön macht, aber eben nicht den Blumenstrauß in der Vase stehen hat, sondern irgendwo hingehängt. Man ehrt die Ahnen, die eben zu Hause an der Wand hängen, die Fotos von den Großvätern, Vätern, Großmüttern und so weiter, behängt die mit Blumen.
Ja.
Dafür kaufen die Inderinnen und Inder in erster Linie die Blumen. Der Blumenmarkt in Kolkata, also jede indische Stadt hat letztlich ihren Blumenmarkt, aber der in Kolkata, der ist einfach einzigartig. Allein schon deswegen, weil man sich ihn von oben anschauen kann.
Oh.
Ich gehe hinauf auf das Wahrzeichen Kolkatas und das ist die Howrah Bridge.
Mhm.
Die Howrah Bridge heißt so, weil der Stadtteil, eigentlich eine eigenständige Stadt wie Köln und Leverkusen, auf der anderen Seite der Hugli liegt Howrah. Und zwischen Kolkata und Howrah ist eine Brücke. Das ist eine gewaltige Stahlkonstruktion, eine der größten Stahlfachwerkbrücken der Welt aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und dort kann man oben raufgehen. Das ist auch eine der am meisten befahrenen, eine der meist begangenen Brücken der Welt, diese Howrah Bridge. Und wenn man da oben steht, dann kann man genau auf den Blumenmarkt runterschauen. Der ist dann so, weiß nicht, 15 Meter unter einem.
Ja.
Und dann schaut man da runter. Man schaut in ein absolutes Farbenmeer von Blumen, gelb-rot und was man sich halt alles vorstellen kann. Ein Haufen Händler, die das da anbieten. Naja, und dann geht man natürlich hinunter und kann da wunderbar durch diesen Blumenmarkt hindurch spazieren. Wird von einem Dufterlebnis geradezu erschlagen. Ja, also natürlich diese Blumen und Blüten, die steigen einem in die Nase und die Händlerinnen und Händler stehen da und finden es ja total klasse, dass man da vorbeikommt. Und da kann man auch mal hier und da und dort und jedes Mal eigentlich fotografieren. Das ist ein wunderbares, herrliches Erlebnis, dort in diesen Blumenmarkt einzutauchen und durchzuschlendern.
Wow, ich war gerade mit dir da. Dankeschön für dieses tolle Erlebnis, Chris. Ja.
Gerne.
Du bist jemand, der Bücher auch verschlingt. Insofern natürlich beste Voraussetzungen für jemanden wie dich, denn in Kolkata gibt es ganze Ladenzeilen voller Bücher. Alles, was man sich vorstellen kann. Gebrauchte, neue.
Oh ja.
Da greift man zu.
Absolut. Ich finde, das wird auch dort deutlich, wie interessiert die Menschen sind an Literatur jeglichen Couleurs. Also ob es jetzt Romane sind, Fachliteratur, das ist völlig wurscht. Das Tolle ist, dass sehr, sehr viel auf Englisch erhältlich ist. Mhm. So gibt es also dort eine Straße, College Street, wo, also ich will nicht übertreiben, aber es sind bestimmt 4, 5, 6 Dutzend kleine Second-Hand-Buchläden.
Unfassbar. Ja,
die da so nebeneinander aufgereiht sind in der Nähe der Universität. Und da kann man also herrlich entlang schlendern, einfach nur schauen. Allein das ist schon wieder etwas, was Kolkata ausmacht. Das ist ja, man muss ja da nichts kaufen, sondern es geht ja nur darum, dass man einfach diesen Flair, diese Atmosphäre miterlebt. Und dann, wenn man, dafür sorge ich im Zweifelsfall, wenn ich in der Reisegruppe unterwegs bin, wenn man dann noch so ein halbes Stündchen oder Stündchen Zeit hat, dann geht man so ein ganz kleines Stückchen um die Ecke rum und dort kommt dann der Indian Coffee House. Eine wunderbare Einrichtung, wo man also raufgeht in den ersten Stock, in einem relativ großen Saal dann sich befindet, mit vielen Tischen und Stühlen. Es hängen einen Haufen Ventilatoren oben an der Decke. Und dort kann man sich dann einfach hinsetzen, einen Kaffee trinken, einen Chai trinken, ein paar Snacks sich bestellen und sitzt dann mit unheimlich vielen Menschen, Studentinnen, Studenten, Intellektuellen, Schriftstellern, wie auch immer, beisammen, kommt wahrscheinlich ganz schnell mit Leuten ins Gespräch über Gott und die Welt. Und das ist also eine Atmosphäre, die so ich in Indien nicht sonst wo bisher angetroffen habe. Tatsächlich, ne?
Wow.
So eine Atmosphäre wie in den Coffeehaus in Kolkata kenne ich sonst nicht.
Also ich bin ja jetzt schon richtig happy von dem kleinen Spaziergang mit dir hier. Wirklich unfassbar. Wir haben Kaffee, wir haben ein tolles Buch dazu. Dann brauchen wir noch etwas, was uns möglicherweise in den Einkaufsstraßen angeboten wird. Und das ist auch sehr speziell, sagst du. Denn es gibt kleine Gassen, in denen alles Mögliche verkauft wird.
Oh ja.
Aber das auf eine ganz besondere Art und Weise.
Ja, also der Bara Bazaar, der große Bazaar von Kolkata, der ist eine Welt für sich. Das trifft wieder auf viele Basare in indischen Städten zu, ganz ohne Zweifel. Wobei in Mumbai zum Beispiel kenne ich das so in dieser Art nicht. Delhi, ohne Zweifel, hat auch diesen Charme. In Kolkata finde ich es aber ganz besonders speziell. Der große Bazaar, muss man sich vorstellen, sind viele, viele, ist ein eigener Stadtteil. Ja? Also ein großer eigener Stadtteil mit unheimlich vielen kleinen Gassen. Und da kann man dann abtauchen in Welten, die man hier nicht für möglich hält. Als ich das letzte Mal dort war, bin ich durch eine Gasse durch Zufall gekommen, weil ich lasse mich da ja einfach dann so treiben, wenn ich da so unterwegs bin, und kam in eine Gasse, die, sage ich mal, vielleicht 100 Meter wird sie lang gewesen sein und tatsächlich sage und schreibe circa 3 Meter breit. Und links und rechts waren ein winzig kleiner Shop nach dem anderen, die alle Spezialausstattungsobjekte verkauften für, ich nenne es jetzt mal Klempner, die da einkaufen gehen. Ja, da kann man dann Rohre kaufen, also der Fachmann oder die Fachfrau kauft dann Rohre, naja, also 2 Zentimeter dicke Rohre, 4 Zentimeter dicke Rohre, 6 Zentimeter dicke Rohre, Rohre aus Stahl, Rohre aus Aluminium, Rohre aus Plastik, Rohre aus weichem Plastik, biegsam, Rohre aus hartem Plastik, lange Rohre, noch längere Rohre, kurze Rohre und so weiter und so fort. Und jeder von diesen Läden war mehr oder minder auf eine Sache spezialisiert oder auf 2, 3, 4 Sachen. Ja. Es ist also im Grunde genommen wie ein riesiges Baumarktregal. Bei uns geht man da in den Baumarkt und hat da dann eine Regalwand voll mit lauter solchen Sachen. Und da hat man eine Straße und jedes ist ein eigenständiger Shop. Und genauso wäre das jetzt nebenan bei den Schuhen und bei den Saris und sonst wo.
Genau. Und im Gegensatz zu Deutschland habe ich wirklich vor jedem Regal jemanden, der mir weiterhilft, wenn ich was suche.
Absolut, das ist so toll. Ganz genau. Und der mir dann bestimmt dezidiert absolute Fachberatung zukommen lässt.
Mensch, was wir jetzt schon alles haben. Christian, wir haben ein tolles Buch, wir haben Blumen gesehen, wir haben ein kleines Alurohr für die Hosentasche. Jetzt kannst du mal so richtig loslegen. Nicht umsonst ist Kolkata die kulturelle und intellektuelle Hauptstadt Indiens, wie du gesagt hast. Hier gibt's wirklich alles. Hier gibt's Unis, Museen, Kinos oder Galerien und nicht zu vergessen all die Tempel dort. Mhm. Kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, die man unbedingt gesehen haben muss?
Oh ja, unbedingt. Also den Namen Kolkata hat die Stadt vermutlich, da gibt es 2, 3, 4 Varianten, wo man den Namen herleitet, aber wahrscheinlich stammt es von einem sehr wichtigen Tempel. Der Tempel ist der Göttin Kali geweiht. Kali ist eine wilde Erscheinung und sie hat einen Tempel, der eben so ein bisschen im südlichen Teil der Stadt liegt, der schon sehr speziell ist, denn noch immer gibt es dort auch Tieropfer, die sind in Indien ansonsten eigentlich nicht mehr üblich. Früher war das weiter mehr verbreitet, heute nicht mehr. Nepal ist eine ganz andere Geschichte, da gibt es das noch sehr viel häufiger. Aber im Kali-Tempel in Kaligat heißt der Stadtteil in Kolkata, da gibt es das noch. Und daher die ganze Energie, die Atmosphäre, die ist sehr speziell dort in diesem Tempel. Und dann eben gibt es dann zum Beispiel, wo wir dann vorbeischauen müssten, ein wunderbarer Jain-Tempel. Die Jains sind eine eigene Religionsgruppe in Indien. Ja, die Jains, ja. Eine sehr, sehr kleine Community, aber sehr, sehr einflussreich, weil sehr wohlhabend. Die gibt es eigentlich nur in Indien, die Jains. Und wenn die einen Tempel bauen, dann sind die wirklich klasse. Und so gibt es dort in Kolkata einen Jain-Tempel. Da würde also König Ludwig von Bayern von Neid erblassen, wenn er den gesehen hätte. Schloss Neuschwanstein würde wahrscheinlich ganz anders aussehen, wenn er den kennengelernt hätte, diesen Tempel. Dieser Tempel strotzt nur so von Gold und Glas und bunten Steinen und Marmor. Und es ist ein Farben- und Halbedelstein-Panoptikum, schlicht und ergreifend. Und obendrein, das muss man noch dazu sagen, bei den Jains ist ja Reinheit etwas ganz, ganz was Wichtiges. Sprich, man könnte dort, wenn man wollte, darf man natürlich nicht, aber man könnte dort vom Boden essen. So sauber ist es bei den Jains. Ja, da wird gewienert und geputzt und alles sauber gemacht. Ein wunderbarer Tempel, mitten in der Stadt gelegen, ausgesprochen quirlig alles außen herum, innen drin ein wunderbarer Ort der Stille und des Friedens.
Ah, wie du das sagst, kann ich mir direkt gut vorstellen. Christian, wenn du Kolkata mal so richtig nah sein willst, ja, an einem schönen Platz oder vielleicht in andächtiger Atmosphäre,
ja.
Wo finden wir dich dann?
Oh, dann findet man mich höchstwahrscheinlich an den Ghats. Also Ghat ist ja ein Begriff, der in Indien sehr, sehr häufig genutzt wird. Die Ghats sind die, oder man kann es wörtlich übersetzen mit befestigtes Ufer. Mhm. Das sind Ghats.
Ja.
Und da gibt's eben eine Stelle, wo am Abend, so kurz nach Sonnenuntergang, ein Lichterritual stattfindet, das sogenannte Aarti. Das Aarti findet letztlich in jedem Hindu-Tempel in Indien statt. Ja, irgendwie so plus minus Sonnenuntergang. Ob da jetzt 5 Leute, 10 Leute, 500 Leute, niemand anwesend ist, aber die zuständigen Brahmanen im Tempel vollziehen das Aarti. Mhm. Das kann ein bisschen länger dauern, es kann ein bisschen kürzer dauern.
Ja.
Und an besonders wichtigen und besonders heiligen Orten, da gibt es eben sehr aufwendige Aartis. Und da gibt es eben in Kolkata eine Stelle, wo wir also direkt am Fluss sind. Da sind dann, ich glaube, es sind 9 Brahmanen, die da dran stehen und dann für ungefähr eine halbe Stunde ein Ritual vollziehen, wo sie den Fluss, der ja direkt davor fließt, segnen und ihr die Aufwartung bringen. Ihr, sage ich jetzt betont, weil in Indien alle Flüsse weiblich sind, ja, sind Göttinnen.
Ja.
So, und dahinter sind dann Stühle aufgestellt für, ich weiß nicht was, 1000, 2000, 3000 Leute,
wow,
die dem Ganzen dann zuschauen und an der Seite stehen und dabei werden Gebete rezitiert, es wird gesungen, Glöckchen werden geschlagen, es wird mit Räucherstäbchen gefächert, es wird mit Feuer, mit Kerzen, mit Muschelhörnern und so weiter Bewegungen durchgeführt und der Fluss geehrt. Das ist eine sehr schöne, intensive, spirituelle Atmosphäre, die dort herrscht für ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Es ist das Schöne in Kolkata obendrein, dass eben mit Blick nach Westen ist. Das heißt, man bekommt den Sonnenuntergang mit und danach findet dann dieses Ritual statt. Das ist ganz herrlich. Das ist klasse.
Es gibt ja das Cricketstadion, das hat mich neugierig gemacht. Du hast es vorhin angerissen. Das ist nicht irgendeins, sondern ja, das zweitgrößte im ganzen Land.
Ja, ja.
Cricket. Wie groß ist der Sport dort in der Region? Wie sehr ist Ausnahmezustand, wenn dort die Lieblingsmannschaft spielt?
Ja, das ist natürlich ganz super, die Frage. Wunderbar. Ja, Eden Garden heißt dieses Stadion dort in Kolkata. War das größte, dann hat der jetzige Prime Minister Modi in seiner Heimatstadt Ahmedabad ein noch größeres gebaut. Aber das ist schon ein gewaltiges Teil. Also gewaltig, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Sitzplätze es hat, wahrscheinlich 80.000, 100.000, irgend so um den Dreh rum. Cricket ist in Indien die Sportart schlechthin. Was bei uns jetzt Fußball ist, ist in Indien Cricket. Und im Oktober, November 2023, das haben wir gar nicht so auf dem Schirm hier bei uns in den Nachrichten, waren die Cricket-Weltmeisterschaften in Indien.
Mhm.
Tatsächlich ist Indien ins Endspiel gekommen.
Wow.
Und ich war zu dem Zeitpunkt in Indien. Ich kann dir was sagen, du. Sie waren im Endspiel. Wir haben es dann tatsächlich, mit Reisegruppe war ich in Indien. Und wir haben dann am Abend also das Endspiel so mehr oder minder verfolgt. Man muss dazu sagen, ein Cricketspiel dauert, also was bei der Weltmeisterschaft gespielt wird, um die 6 Stunden.
Was? So lange?
Ja, ja. Ist ja
unglaublich.
Ja, und ja, was ist passiert? Indien hat leider verloren gegen sozusagen den Erzfeind Australien in Sachen Cricket. Es war ganz, ganz bitter. Dann 1,4 Milliarden Menschen haben mitgefiebert und dann haben es verloren. Das war so bitter. Man hat es gemerkt. Man hat es gemerkt. Am nächsten Tag hat man es gemerkt. Die ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung im Land war irgendwie so ein bisschen gedrückt. Ja, das hat mir auch leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, also Cricket ist absolut der Sport schlechthin.
Du hast eingangs erzählt, dass du bei Mutter Teresa gearbeitet hast im Sterbehaus. Ja. Mhm. Kann man dort auch mal reinschauen? Gibt es diese Möglichkeit, wenn man vor Ort ist?
Ja, das gibt es sehr wohl. Also das Interessante vor allem ist, was man dazu erwähnen kann, ist, dass dieses Sterbehaus, ich sag's mit Anführungszeichen, unmittelbar direkt neben dem Kali-Tempel steht. Ja? Also die Stadt ist wirklich groß, aber dass diese zwei ganz besonders einzigartigen Orte unmittelbar nebeneinander stehen. Das ist schon mal was ganz Besonderes. Das ist ein Zufall aber. Mhm. Ne? Und Sterbehaus, muss man dazu sagen, dass Kalkutta hat natürlich auch eine sehr, ja, ein Image, das kennen wir alle. Kalkutta gilt als Inbegriff von Armut und solchen Geschichten. Und dazu trug natürlich schon auch Mutter Teresa und ihr Wirken bei. Und natürlich war diese Stadt auch mal sicherlich jetzt nicht die allerschönste, weil einfach eine unglaubliche Masse von Flüchtlingen nach Kolkata gekommen sind. Ja, 47, indische Unabhängigkeit, Ostpakistan, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Also die Stadt ist übergelaufen mit Menschen und daraus resultieren halt unheimlich viele Probleme. Und so muss es gerade in den 40er, 50er Jahren, später dann noch in den 70er Jahren wirklich sehr, sehr schlimm gewesen sein. Menschen auf der Straße tatsächlich gestorben sind. Mutter Teresa und ihr Wirken ist ein ganz besonderes und sie hat dann eben ein Haus, das war ihr erstes, es gibt ja viele weitere dann, eingerichtet, wo Menschen, die tatsächlich wohl am Ende ihres Lebens standen, einen würdigen Tod gefunden haben. Mhm. Dort habe ich 6 Wochen gearbeitet, aber ich muss dazu sagen, das ist jetzt in den 90er Jahren dann gewesen, Ende der 90er, da war das nicht mehr so, dass um Gottes Willen Massen von Menschen auf der Straße sterben. Nein, keineswegs. Man hat in erster Linie Menschen versorgt, man hat ihnen was zu Essen gegeben, viele ältere Menschen, hat Wäsche gewaschen für sie und die haben da eben zusammen gewohnt. Und tatsächlich kann man sich das anschauen. Man darf reingehen und wird dazu regelrecht, also nicht aufgefordert, da steht jetzt nicht eine Nonne von den Missionaries of Charity davor, das ist der Orden, den Mutter Teresa gegründet hat, aber es steht auch kein Schild Betreten verboten da. Ja. Nein, man darf hineingehen und sobald man drin ist, auch mit einer größeren Gruppe von 15, 20 Personen, kommt eine Schwester, begrüßt einen freundlich und sagt, ah, schön, dass Sie da sind. Ja, Sie möchten hier reinschauen. Ja, wir würden uns gerne das mal kurz anschauen. Und dann darf man sich das anschauen. Das ist überhaupt keine Form von Armutsvoyeurismus oder so dergleichen, sondern es ist einfach Teil dieser Stadt. Das gehört dazu. Ja? Und ist natürlich ein besonders eindrücklicher Moment, wenn man das erlebt.
Christian, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir Kolkata kennenlernen durfte. Zumindest in Ansätzen. Ja, eine schöne und emotionale Reise war das. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
Ja, ich danke auch vielmals, dass ich die Gelegenheit hatte, diese wunderbare Stadt vorzustellen.
Und wenn auch Sie Indien näher kennenlernen möchten, live und in Farbe möglicherweise, vielleicht auch mit Christian Kuck an Ihrer Seite, egal wohin es geht, dann holen Sie sich alle wichtigen Informationen auf studiosus.com. Da gibt es auch noch mehr Folgen von diesem Podcast Intensiver Leben mit noch mehr Reisezielen und interessanten Reiseleitern. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Urlaub, egal wohin es geht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.